Willkommen beim Podcast Körper und Gesellschaft, dem Podcast für das Thema Körperakzeptanz. Mein Name ist Ira Schumann. In dieser Folge hörst du den zweiten Teil des Interviews mit Luise und Lydia. Zur Erinnerung, im ersten Teil haben wir vor allem über das Magazin gesprochen, was die beiden herausgebracht haben. Und im zweiten Teil des Interviews wird es jetzt noch persönlicher. Also ich finde, im ersten Teil war auch schon sehr viel sehr Persönliches drin. Jetzt wird es noch ein Stück persönlicher. Es wird um den Weg der beiden zur Körperakzeptanz gehen, beziehungsweise zu ihrer eigenen Fettbefreiung. Ich vermute, das sind eher die Begriffe, die die beiden verwenden würden. Die beiden erzählen von ihren sehr unterschiedlichen Wegen, von Aha-Momenten und von ersten Irritationen. Das ist nochmal total spannend. Das ganze Gespräch war total schön und auch dieser Teil, finde ich, ist nochmal, ja, einfach toll zu hören. Bevor es losgeht, noch zwei Orgasachen. Die erste ist so ein bisschen länger. Genau, ich freue mich, wenn ihr nicht skippt, sondern vielleicht nochmal reinhört. Die zweite ist nochmal ganz kurz und dann geht's aber auch wirklich los. Orgasache Nummer 1. Ich hatte vor ein paar Folgen schon mal erzählt, dass ich Podcast-HörerInnen ins Gespräch einlade. Also meine ganz ursprüngliche Motivation im Januar war, also als ich das geplant habe, bevor ich neue Angebote entwickle, möchte ich gerne hören, was Menschen sich wünschen. Und ich habe inzwischen ein paar Gespräche geführt und festgestellt, dass die auch sehr hilfreich sind für die weitere Gestaltung dieses Podcasts, weil ich eben direkte Rückmeldungen bekomme, was Menschen hier hören wollen. Ich möchte daher weiterhin mit dir darüber sprechen, was dich gerade beschäftigt und herausfordert in Bezug auf das Thema Körper, was du brauchst für mehr Körperakzeptanz, was du dir inhaltlich von meinen Produkten, Angeboten, aber eben auch von diesen Podcast-Folgen hier wünschst. Und was du schon ausprobiert hast, um deinen Körper anzunehmen oder etwas mehr anzunehmen. Ich lade dich deswegen hiermit nochmal ganz offiziell zu einem Gespräch ein, in dem wir über dich und deine Wünsche sprechen. Und ja, das gilt auch, wenn wir uns schon kennen und zusammengearbeitet haben. Und das habe ich letztes Mal nicht gesagt, weil ich gar nicht daran gedacht habe, aber es kam als Frage. Ja, das gilt auch, also diese Einladung gilt auch, wenn du den Podcast ganz neu entdeckt hast und ihn magst. Also wenn du mit den Inhalten hier was anfangen kannst, wenn du mit meiner Art was anfangen kannst, auch dann bist du herzlich ins Gespräch eingeladen. Also du musst jetzt nicht schon mehrere Monate diesen Podcast hören oder du musst auch noch nicht mit mir zusammengearbeitet haben, sondern auch wenn du ganz neu bist, ich freue mich, wenn du dir einen Termin buchst. Und du bekommst auch was dafür. Also um mich für deine Zeit zu bedanken, schenke ich dir einen Gutscheincode, den du beim Kauf eines meiner Produkte anwenden kannst. Wenn du das magst, natürlich ist das Gespräch also überhaupt keine Verpflichtung, irgendwas in Zukunft von mir zu kaufen. Den Link für den Buchungskalender, über den du eben so einen Termin buchen kannst, findest du in den Shownotes und dort kannst du das, was ich gerade hier erzählt habe, auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und ich schreibe dort auch ein paar mehr Infos dazu, wie das Gespräch läuft oder laufen würde. Dann ganz kurz zur zweiten Orgasache. Ich habe letzte Woche erwähnt, dass es jetzt einen YouTube-Kanal gibt für diesen Podcast. Dort findest du jetzt wirklich alle Podcast-Folgen, also alle vergangenen, aber auch alle zukünftigen und eben natürlich auch weiterhin das Video dieser Folge. Den Link zum YouTube-Kanal findest du auch in den Shownotes. Danke für die Geduld, danke fürs Zuhören. Jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ich habe tatsächlich mir bei den Interviews vorgenommen, dass ich alle Gäste, Gästinnen, dann wirklich auch immer so ein bisschen frage, wie der eigene Weg war. Also einfach auch deswegen, weil ich weiß, dass auch Menschen diesen Podcast hören, die da ja auch mitten noch auf dem Weg sind. Ich meine, gut, wir sind alle immer auf dem Weg, ne? Wir sind da alle nie fertig, aber die vielleicht da auch noch ein paar Schritte weiter vorne sind und vielleicht gerne wissen wollen, okay, wie kann man an einem Punkt kommen, wo man sich zum Beispiel nicht jeden Tag im Spiegel anschaut und abwertet halt, ne? So, oder ständig damit beschäftigt ist, über den eigenen Körper nachzudenken oder über Essen nachzudenken oder was auch immer. Also diese ganzen Dinge, die so Energie ziehen einfach und die so das Gegenteil von Freiheit sind, finde ich. Deswegen die Frage an euch beide, also wie seid ihr jeweils dazu gekommen, so auf das Thema Körper oder auch Körper und Gewicht zu schauen, wie ihr es heute tut? Was waren da vielleicht auch wichtige Punkte im Prozess? Gab es vielleicht so Meilensteine? Was war vielleicht so ein Auslöser auch?
Also ich war schon immer dick und dann im Erwachsenenalter fett halt. Das heißt, das Thema hat mich immer begleitet. Also war immer konstant, hatte ich einen riesigen riesige ersten Punkt auf der To-Do-Liste und das war Abnehmen, der halt irgendwie nie abgehakt werden konnte. Ganz schrecklich. Und das hat mich begleitet. Also ich habe das erste oder das wirklich den Einstieg in so eine politische Betrachtung von Gewicht und irgendwie Körpern 2018, glaube ich ungefähr, muss es gewesen sein, gemacht. Und zwar habe ich da zufällig in der Arztpraxis, das ist ein bisschen absurd, in der Arztpraxis in dem Modemagazin. Ja, genau, da hat's angefangen. Ob man es glaubt oder nicht, das sind eigentlich die beiden absurdesten Orte, wo es anfangen könnte. Ein Interview gesehen von Tess Holliday. Mhm. Tess Holliday ist ein fettes, super fettes Model. Und ich habe damit natürlich gar nicht gerechnet. Ich habe die einfach aufgeschlagen und war so halt völlig wirklich so beschämt und irgendwie auch total schockiert. Und ich wusste nicht, finde ich das gut, finde ich das schlecht? Ich war völlig überfordert damit auf jeden Fall. Mhm. Dann habe ich das irgendwie so in mich reingefressen. Also ich habe das wirklich so runtergelesen, als würde es jeden Moment wieder, wäre es jeden Moment wieder weg. Und dann habe ich so gedacht, es hat mich den ganzen Tag beschäftigt und dann war ich irgendwie so, okay, ich muss da jetzt mal gucken, wer diese Frau ist und habe dann halt Tess Holliday gegoogelt, bin auf ihren Insta-Account gekommen, bin ihr gefolgt und dann ging es irgendwie so Schlag auf Schlag, dass ich auf einmal in dieser Bubble war, also dass ich auf einmal so, ah, okay, dann hat die irgendwen repostet, dann bin ich da drauf gegangen und dann in der gleichen Woche, also ich bin da wirklich so abgetaucht. Das ist diese
Hyperfokus, der
diese Online-Radikalisierung. Dann bin ich da abgetaucht und habe halt wirklich noch in der gleichen Woche irgendwie 4 Bücher von AktivistInnen bestellt. Und ich habe die in mich reingefressen und ich habe nur geheult. Ich habe so viel geheult, wirklich. Weil ich einfach so das erste Mal gelesen habe, ne, ich bin halt voll in diesem Ding aufgewachsen von, ich werde sterben an meinem Fett und ich bin selbst dran schuld.
Ja.
Das war mit eine von den Sachen, die mich am krassesten daran geprägt hat, war wirklich diese Todeserzählung. Es hat wirklich viel mit mir gemacht. Todes- und Krankheitserzählung. Also auch so, wenn ich depressiv bin, dann denke ich immer sofort, ich habe Krebs oder ich bin herzkrank oder so. Mhm. Das ist, also es ist so in Anxiety eingeschrieben in meinen Körper. Und das war das Erste, irgendwie so diese Erleichterung, diese krasse Erleichterung und die krasse Trauer, die aber da direkt auf den Fuß folgt. Und dann war das gleichzeitig aber auch wirklich wie so ein wie so ein Gewicht, was von mir abgefallen ist, ohne dass ich einen Gramm abnehmen musste. Und ich habe ab da irgendwie ist das sofort so krass in den Mittelpunkt gerückt, weil das eben an die Stelle von Abnehmen gerückt ist. Und Abnehmen war ein Riesending wirklich in meinem Alltag und in meinem Leben bis dahin. Und ich habe dann irgendwie so angefangen, so ein bisschen auf Insta dazu zu schreiben. Es war ja dann, folgte ja bald die Pandemie, also die erste heiße Phase der Pandemie, wo wir eben alle noch viel zu Hause waren. Und da gab es ja wieder so ganz viel irgendwie so Diätkram und irgendwie, oh, ich habe so zugenommen und lalala. Und irgendwie dachte ich da so, nee, ich mache das jetzt nicht mehr mit irgendwie. Und ich sag jetzt was dazu. Und dann habe ich so einen kleinen Post mit mir mit Maske geschrieben, wo ich so war, hey, übrigens ist voll okay, in der Pandemie mal ein paar Kilo zuzunehmen. Und irgendwie ist auch nicht cool, da so ein Riesending draus zu machen für viele verschiedene Leute aus verschiedenen Gründen. Und das wurde so ein bisschen geteilt und dann bin ich noch mehr vernetzt gewesen online. Und bei mir hat alles, dadurch, dass das so in diese Zeitspanne fiel, viel online stattgefunden. Ich war vorher viel so in feministischen und queeren Räumen unterwegs und ich war dann erstmal sehr online vernetzt irgendwie und habe da irgendwie so ein paar Sachen dazu geschrieben und es ist so ein bisschen, mein Profil ist so ein bisschen gewachsen und so. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, hey, ich will aber auch irgendwie in real life. Also, was heißt, online ist auch real life, aber ich meine, in irgendwie im Nicht-Online-Leben mich verbinden und mich weiter damit befassen und bin dann, habe mich dann mal umgeguckt für so Workshops und so und habe dann da ein paar Vorträge, ein paar Workshops besucht und war dann irgendwann bei Lila Bunt auf einem Workshop von Max Rossmöller. Fettgewebe begegnen, falls ihr den nicht kennt, guckt den gerne nach. Ist ein toller Workshop, der mir viel auch nochmal beigebracht hat auf eine andere Art und Weise. Und dort waren wir eben eine Gruppe von Fatties, die diesen Workshop besucht haben und eine von den Lila Buntis dort ist eben selbst auch fett und hat gesagt, hey, wir wollen schon so ewig mal ein Fettcamp machen bei Lila Bunt. Mhm. Und hat dann so uns angesprochen, ob wir da Lust hätten, mit in die Orga-Gruppe zu kommen. Und das haben dann manche von uns auch getan. Und dann habe ich eben dieses Fettcamp mit organisiert. Das erste, soweit wir wissen, emanzipatorische in Deutschland, Fettcamp. Und das ist, wo Lydia und ich uns zuallererst kennengelernt haben. Und das war aber auch, wo einfach dann mal 40 Fettis wirklich an einem Ort waren. Und alle unterschiedlich politisiert auch. Also andere irgendwie, manche schon sehr deep im Thema, manche gerade erst drin, manche hatten gar keine Ahnung, aber fanden es irgendwie so ansprechend, wollten dann kommen und irgendwie mal erfahren. Aber was ich direkt gemerkt habe, war, wie viel Last und irgendwie Alltagsstress von mir abgefallen ist in diesem Raum. Also zu merken, wenn ich mit anderen fetten Leuten dabei bin, zusammen bin, mache ich ganz viel nicht mehr, was ich mache, wenn ich mit dünnen Leuten zusammen bin. Und auf einmal irgendwie denke ich überhaupt nicht darüber nach, ob ich jetzt irgendwie hier bauchfrei rumlaufen kann oder nicht. Und Leute haben halt ihre knappesten Outfits mitgebracht, weil sie wussten, hier ist der Raum, wo ich das tragen kann, ja. Und so. Und es war einfach ein Fest und es war irgendwie wie Urlaub und toll. Und danach, spätestens danach, war ich so, das nie wieder, will ich das nicht in meinem Leben haben. Und zwischendurch ist dann noch passiert, dass eben die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung das erste Mal Gelder bekommen hat, um wirklich irgendwie Fortbildungen zu dem Thema zu machen. Und ich meine, das ist ja alles, was wir an Wissen haben zu dem Thema in Deutschland. Bisher ist aktivistisches Wissen gewesen, unbezahlt in den meisten Fällen. Und halt irgendwie gab es dafür nie die Gelder und es war eben das erste Mal. Und ich habe mich dann da auf eine Stelle beworben und die bekommen. Und seitdem ist Fat Activism my life. Ja, aber seitdem ist es halt ein sehr großer Teil von meinem Leben, weil es eben auch meine Erwerbsarbeit ist. Und ja, es waren tolle, anstrengende, aber auch tolle und sehr, sehr lehrreiche und befreiende Jahre, also 7 Jahre oder was, die, naja, es gibt irgendwie nicht so, wenn du hast ja gefragt eigentlich, jetzt bin ich ins Labern gekommen, aber du hast ja eigentlich gefragt, was waren so die Punkte, was kann ich Leuten irgendwie sagen, die sich auf den Weg machen oder die das gerade irgendwie entdeckt haben und ich weiß nicht, für mich gibt es da nicht so eine Antwort. Bei mir war es irgendwie Internet, da mich mit Leuten austauschen, irgendwie auf Social Media sein, mir Sachen erlauben zu tun und so. Aber ich glaube, das, was am allermeisten mir wirklich geholfen hat, irgendwie weiterzukommen in meinem Denken und in Selbstakzeptanz, ja, war einerseits von fetten Leuten zu lesen, die wütend sind und die nicht irgendwie sich entschuldigen oder erklären oder versuchen, besonders verdaulich zu sein, sondern irgendwie die sagen, ey, es reicht jetzt mal. Und das ist übrigens meine Meinung. Und das andere war, mit fetten Leuten zusammen zu sein, also wirklich Leute zu treffen und zu merken, wie viel Freiheit in unseren Begegnungen liegen kann.
Vielen Dank. Lydia, magst du von dir noch was teilen? Also auch völlig okay, wenn nicht. Es ist halt auch eine sehr persönliche Frage. Gab es bei dir auch so ein Erweckungserlebnis? Also Klang hatte fast schon was von Erweckungserlebnis, ne? Diese Modezeitschrift da in der Arztpraxis, wie du es gesagt hast. Gab es bei dir so auch so einen ähnlichen Punkt?
Ja und nein. Also lustigerweise würde ich sagen, es ist irgendwie so ein bisschen paradox, weil eigentlich mein Anfang von Auseinandersetzung damit ein großer Widerstand von meiner Seite war, weil ich in einem Uniseminar war, das hieß Fett in Film und Fernsehen. Und das hat eine dünne Professorin von mir, die ich aber sehr schätze als Medienwissenschaftlerin, gegeben. Und wir haben da halt sehr viele Texte gelesen von Friedrich Schorb und von Eva Kreisky, die eher akademische Texte über Fatness geschrieben haben. Keine Happy Meals für die Unterschicht. Da ging es ganz viel halt einerseits darum, wie werden fette Leute halt medial dargestellt und andererseits, was ist die Kritik daran? Und es war aber nicht so, also es war schon ein kritisches Seminar, aber es war halt sehr akademisch und nicht als aktivistisches Ding gemeint. Und ich habe mir lange überlegt, was ich da für das Seminar, für eine Hausarbeit schreiben will. Und dann habe ich den Text von Kat Posse gelesen, der Coming Out as Fat heißt. Und ich hatte eine krasse Aversionsreaktion zu dem Text. Mhm. Ich war so ein fucking way. Und war so, irgendwie habe ich was gegen diesen Text, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich habe in der Auseinandersetzung damit eine Woche lang zu Hause gesessen und geheult. Aber ich habe das halt so sehr auch mit, also ne, sozusagen die Medienwissenschaftlerin in mir war so, ich muss das jetzt verstehen und durchdenken und begreifen theoretisch. Und ich schreibe jetzt eine Arbeit darüber, was mein Widerstand dagegen ist. Und das habe ich dann gemacht. Und diese Arbeit ist eine sehr kritische, aber eine, würde ich sagen, eine solidarisch kritische Auseinandersetzung damit. Und eigentlich war mein Punkt da drin zu sagen, ich glaube nicht, dass das sozusagen ein Coming-out Sinn macht in einem Fatness-Kontext, weil, also das war, wann war das? 2016 habe ich das geschrieben, weil ich glaube, dass das sozusagen Fatness noch so stigmatisiert ist, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das Stigma durch ein Coming-out aufbrechen zu können. Mhm. Weil es sagt keine, und der Text, also die Arbeit endet damit halt zu sagen, also damit, wo sie eigentlich anfangen müsste, nämlich zu sagen, Coming-out macht nur in Community Sinn. Also es macht nur Sinn, das zu machen, wenn es Community gibt. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, was ich da geschrieben habe, denke ich halt, ich habe das deswegen geschrieben, so geschrieben, weil ich keine Community hatte. Mhm. Und meine krasse Kritik daran und mein Unwohlsein damit hat sich daraus begründet, dass es eine krasse Vereinzelung in meinem eigenen Leben gab, dass ich die ganze Zeit mich mit dünnen Leuten umgeben habe, dass ich versucht habe, dünnen Leuten sozusagen zu gefallen da drin. Und jetzt gucke ich darauf zurück und denke halt so, ja, da wo der Text endet, nämlich halt mit diesem Ausblick, hätte er oder beginnt er jetzt für mich. Mhm. Und dann hat es auch viel mit Sexualität und mit Queerness zu tun und damit irgendwie, also sozusagen dann, es gibt diese Theorieebene für mich oder gab es. Und dann gibt es halt die sehr, sehr persönliche Ebene von, was hat meine Fatness in Beziehungen bedeutet und was hat das in meiner, sozusagen für meine Queerness bedeutet. Weil für mich ein großer Befreiungsmoment meine erste queere Beziehung war. Also wo ich zum ersten Mal irgendwie aufgetaucht bin mit meinem ganzen Körper überhaupt als Person und als fette Person aufgetaucht bin und das irgendwie einen Rahmen gefunden hat. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist Queerness. Und dann habe ich aber feststellen müssen, nee, das war schon eine sehr besondere Person, über die ich da gestolpert bin. Und ich denke zwar heute, dass Queerness und Fatness total eng miteinander verknüpft sind und dass Fatness sehr, sehr queer ist, aber ich musste auch eine bittere Lektion da drin lernen, dass halt nicht alle queeren Leute das so sehen und so mit fetten Körpern umgehen. Und dann bin ich 2010er Jahre Ende mit einer fetten Femme zusammengekommen und ich habe diese Entscheidung, muss ich sagen, sehr bewusst getroffen mit einer anderen, also meine erste queere Beziehung war mit einer nicht fetten Person und das, ich habe dann so die Entscheidung getroffen, ich will auch für mich selber mal aufhören, dünne Leute zu daten, weil ich auch meine eigenen Sehgewohnheiten sozusagen verändern will. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, darüber mit einer anderen fetten Femme zusammen zu sein, meinen eigenen Körper auch nochmal anders zu verstehen. Hatte es aber mit einer Person zu tun, die selber überhaupt nicht politisiert war in Bezug auf Fatness und krass viel Scham mit sich rumgetragen hat. Und mit dieser Person war ich 7 Jahre lang zusammen und das hat mich ziemlich zurückgeworfen, würde ich behaupten. Also ne, ich verstehe auch deren Struggles und so weiter und so fort, das ist nicht mein Punkt. Aber so, es hat gebraucht, dass ich, für mich war das ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser, zum Fettcamp zu fahren. Mhm. Weil ich große, große Angst davor hatte, was das für mich bedeuten würde, mit so vielen fetten Leuten an einem Ort zu sein. Ich habe so viele Anxieties gehabt, auch an diesem Wochenende. Ich habe das nicht als nur schön empfunden, sondern ich war so, okay, bin ich jetzt überhaupt noch special? Normalerweise bin ich immer die auffälligste Person im Raum. Ich bin's hier überhaupt nicht mehr. Was passiert mit mir? Was ist hier los? Ich habe so viele Sachen gar nicht irgendwie verstanden. Und auch zum Beispiel nicht, also es war für mich auch ganz schwer, dass ich mit der Erwartung an mich selbst da reingekommen bin. A, ich will irgendwie gesehen werden und B, ich will alle Leute toll finden, die da sind. Ich fand überhaupt nicht alle Leute toll, die da waren. Auch deswegen, weil ich natürlich auch selber mit einer Menge Ängste da reingelatscht bin und viel mit mir selbst beschäftigt war auch. Aber trotzdem war das Fatcamp und vor allem, was dann kam, nämlich halt irgendwie bei Max Workshops zu machen und dann nochmal intimer so in einer Auseinandersetzung mit Fett und Körperlichkeit und so somatische Arbeit zu gehen, das war für mich, was dann, also so Community finden, aber nicht halt einfach so, nicht sozusagen Community als anonymes Ding, wo ich alle mögen muss, sondern dass ich mir dann auch die Leute sozusagen ausgesucht habe, mit denen ich mich umgeben will davon. Also nicht sozusagen, jetzt, das sind jetzt, ist jetzt alles meine Community, nur weil die alle fett sind, sondern zu sagen, okay, diese 8 Leute sind Leute, mit denen ich mich umgeben will. Und auch das war nochmal ein ziemlicher Kampf, muss ich ehrlich sagen, da hinzukommen, wenn das so neu für einen ist, ist, also so für mich war es total neu. Und dann, ja, halt wirklich in Beziehung sein und diese ganzen intimen kleinen Alltagssachen mit Leuten erleben, die so krass wichtig sind und zum Beispiel halt mit Luise und auch mit anderen Leuten, aber vor allem mit Luise die ganze Zeit in Auseinandersetzung über, es gibt in dem 7. Text zu Sauberkeit, über so kleine Sachen zu sein. Wie, was bedeutet das für mich als fette Person irgendwie an Scham, wenn mir irgendwie, wenn ich messy bin oder so. Das ist ja alles so sehr Teil von unserem Alltag. Und so viele Kleinigkeiten, die halt überhaupt nur dann, wenn man darüber irgendwie konstant in Verbindung ist, überhaupt reflektierbar und sind und irgendwie besprechbar werden.
Ich finde das beides total schöne Geschichten. Also auch so spannend, wie sich das irgendwann überkreuzt, ne? Aber dass es eben auch so ganz eigene Geschichten sind. Und auch, ich fand es total interessant, diese Abwehr gegenüber diesem ersten Text, ne, diesem von Cat Pausée, dass es stellt ja auch so viel in Frage, ne, wenn man auf einmal sagt, also es ist ja wirklich ein Angebot, die Welt ganz anders zu sehen, wenn man dann auf einmal auf so Perspektiven trifft, und das ist ja so schädlich, finde ich, diese fettfeindlichen Perspektiven sind, ne, so, und trotzdem, wir kennen halt ja nichts anderes von klein auf, und die bieten ja auch einen gewissen Halt, weil zumindest kennen wir es halt. Ja. Total spannend. Ich habe gerade gedacht, ich hätte eigentlich total Lust, mit euch noch viel, viel länger zu reden. Also ich finde das so schön, gerade dieses Gespräch mit euch. Und ich merke, ich komme gerade an meine eigenen Grenzen so körperlich. Ich kann gerade nicht mehr, gleich mich nicht mehr so gut sitzen. Und ich merke, meine Konzentrationsfähigkeit lässt gerade nach.
Ja.
Ich habe gleichzeitig, also genau, ich würde zum Ende kommen. Und gleichzeitig habe ich das Thema im Kopf, also aus unserem Vorgespräch hatten wir kurz drüber gesprochen. Und ihr habt das ja auch nochmal als ein Kapitel erwähnt für die nächste Ausgabe vom Sien, dieses Thema. Wie habt ihr es genannt? Tod und?
Fett sein.
Fett und Tod. Tod und Fett sein, genau. Fett und Tod. Also das, ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Und ich habe gerade gedacht, wenn ihr Lust habt, könnten wir auch nächstes Jahr nochmal einfach zusammen eine extra Folge dazu machen, weil dieses Thema ja wirklich auch so an so ganz viele Sachen anschließt. Und eben auch das, ne, das, was du gesagt hast, Luisa, direkt dieses, ja, das ist halt die große Erzählung, ne? Du bist dick, fett und du kippst eigentlich quasi so, bist fast schon tot oder wirst nicht alt werden. Also das ist ja wirklich diese Erzählung. Und was passiert dann aber tatsächlich eben auch, ne, auch in uns, wenn wir dann wirklich eben zum Beispiel krank sind oder wenn wir dann, oder eben auch wenn Menschen sterben, ne, die vielleicht auch dick waren oder, also so diese ganzen Sachen, die dann auch so losgehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, jetzt fange ich selber jetzt an, aber ich habe manchmal das Gefühl, man muss immer so ein lebendes Beispiel sein von, und das gibt's ja auch viel, auch so in diesen Kreisen von wegen super gesund sein. Wenn man schon dick ist, muss man aber super gesund sein und natürlich auch super fit sein und dann auch mindestens 90 werden, weil sonst haben ja die anderen recht, ne? Und ich finde, das ist so ein großes Thema. Deswegen, wenn ihr Lust habt, würde ich euch total gerne nächstes Jahr dazu nochmal einladen. Dann können wir uns auch in Ruhe darüber nochmal unterhalten. Dann würde ich jetzt zum Abschluss euch einfach noch nach eurem Glitzer fragen. Also gibt's was, wo ihr jeweils sagt, das gefällt mir gerade, das mag ich, oder da hänge ich gerade immer wieder dran. Genau, wie gesagt, kann also gerne positiv, aber es muss überhaupt auch nicht positiv sein.
Also mir fällt direkt was ein, deswegen sage ich einfach mal, was bei mir gerade jetzt, wo wir nochmal so Revue passieren lassen haben mit dir, viel Glitzer auslöst, ist genau solche Momente hier, also zu sehen, was so alles passiert gerade in Deutschland innerhalb von der dickfetten Community. Also mein Kollegin bei der GGG, Uriel Klatt, macht ja auch ganz viele Sachen so in Fettaktivismus und hat jetzt so eine Fett- und Queer-Gruppe initiiert in Berlin, und es gibt irgendwie unsere Veranstaltungen regelmäßig von der GGG online, und Fupa Magic hat irgendwie eine fette Party in Wien organisiert und eben dieses Panel und Workshops, und dann gibt es so viele irgendwie fette Leute gerade, habe ich das Gefühl, die irgendwie trotz der sehr widrigen Umstände, in denen wir ja auch gerade uns alle befinden, Räume schaffen und da sind und halt auch diese Verbindungen, die wir bauen, zusammen alle mitnehmen in ihre Leben, in ihre Location, wo auch immer sie gerade sind, und dort versuchen, neue Sachen aufzubauen oder irgendwie Sachen zu verändern in den Strukturen, in denen sie schon sind. Und das ist was, was mein Herz zum Glitzern bringt gerade. Es ist halt immer wieder, denke ich daran, dass ja zum Beispiel im Dezember das nächste Mal Fett und Queer-Treffen ist und dass es das jetzt gibt und man da einfach hingehen kann. Ist einfach amazing. Und genau, dass es so schnell gehen kann, ja. Für alle, die jetzt da draußen denken, oh, ich will auch fette Friends. Es kann so schnell gehen und dann hast du die und auf einmal hast du viele tolle, fette Leute, die geile Sachen machen, auch die nicht nur was mit Fettness zu tun haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Kumi Moore denke, weißt du, mit dem ganzen irgendwie kinky Gedichten und Häkelstricksachen und so, da geht mir auch das Herz auf. Und ich bin total in Begeisterung für uns alle, was wir so als fette Community auf die Beine stellen. Und das finde ich ganz toll, dabei sein zu dürfen quasi und das zu sehen.
Oder in Dresden gemacht. Ja. Und das ist irgendwie auch super special, dass Rosa irgendwie dann sozusagen, nachdem wir das Scene halt gemacht haben, so war, okay, ich will aber Leute in Dresden haben. Da gibt's jetzt Veranstaltungen und Sachen. Und das sind halt alles irgendwie Dinge, ne, die auch das in fetter Community halt so, uns ist allen klar, dass es die Spaces nicht gibt, wenn wir sie nicht machen. Ja. So, ich kann in eine queere Bar gehen, aber kann ich in eine fette Bar gehen? Ich glaube kaum. Also so, es ist halt, es gibt irgendwie ein großes, so, okay, auch ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber so ein, es passiert nicht, wenn wir es nicht selber machen. Und das führt dazu, dass man irgendwie auch mehr wertschätzt, wenn Leute das machen. Weil es halt nicht so eine Selbstverständlichkeit irgendwie und so ein kapitalistisches so Consumption-Ding ist von ich konsumiere einfach, dass andere Leute irgendwie fette Spaces gemacht haben, sondern ich weiß, was für ein Aufwand das ist und wie besonders das ist, wenn Leute das machen. Also nicht, finde, das ist halt sowas, ich hoffe, das bleibt noch eine Weile so.
Ja, oder wird vielleicht mehr sogar. Ich habe gerade gedacht, um das noch zu ergänzen, und bitte sagt, wenn ich das nicht hier öffentlich sagen soll und rausschneiden soll, aber es gibt ja, also wenn jemand sagt, ne, ich hätte gern mehr dickfette Menschen in meinem Leben oder überhaupt erstmal Kontakte, es gibt ja diese Telegram-Gruppe. Also ich kann sagen, für alle, die irgendwie in Leipzig oder nahe Leipzig wohnen, wo ich ja wohne, da gibt's eine eigene Gruppe für die fette Vernetzung, aber es gibt eben auch eine überregionale. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Es gibt noch eine fettbulöser Zusammenhalt. Ich weiß auch gar nicht, wer die Admin-Person ist. Aber jedenfalls, es gibt auch, selbst auf der Ebene gibt es Vernetzungsmöglichkeiten. Also vielleicht für Menschen, die gerade so aufhorchen beim Hören und sagen, oh, spannend, wo könnte ich anfangen? Gerade vielleicht auch für Menschen, die nicht in Großstädten leben, dann sind das vielleicht auch Möglichkeiten. Ich sage jetzt einfach mal, die Personen, die interessiert sind, sollen mich anschreiben. Aber Lydia, hast du noch einen eigenen Glitzer, bevor ich quasi zum Ende komme?
Ja, ich meine, man sieht's ja hinter uns, aber auch da, also in diesem Zimmer hier, wo wir gerade sitzen, in Luises Wohnzimmer, hängt sehr viel Kunst von mir. Und ich mache das noch gar nicht, also ich mache noch gar nicht so lange jetzt irgendwie so Kunst. Ich habe früher sehr, sehr viel geschrieben. Ich bin gerade aber so ein bisschen weg davon. Also ich schreibe gerne und aber eher so pragmatischer, glaube ich, als ich das früher getan habe. Und ich habe zum Beispiel über Fatness auch nochmal sehr meine anderen Sinne halt entdeckt, also über die Auseinandersetzung. Und mach gerade, also merke irgendwie, dass ich habe mega Bock, irgendwie mehr zu fetter Ikonografie und zu fetter Kunst beizutragen. Und irgendwie, ich habe da gerade einfach wirklich große Freude dran. Für mich war, man hat es vorhin sicherlich auch in meinem sozusagen, in meinem Reden über meine Uni-Zeit so ein bisschen gehört, aber für mich war und ist Schreiben auch immer eine tiefe und schwierige Auseinandersetzung und oft sehr heftig. Und visuelle Sachen machen und einfach sehr viel, also ich habe schon immer sehr viel und gerne mit meinen Händen gearbeitet, aber so, wie ich das jetzt gerade mache, so intensiv irgendwie noch nie, und das macht mir gerade ganz, ganz große Freude, weil ich eigentlich überhaupt nicht zeichnen kann. Und wirklich, also überhaupt nicht. Ich meine es schon wirklich so. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwie 3D, ja, doch, ist schon so. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, zeichne mal, Mensch, ich kann Kunst machen.
Vielleicht aber für die, die es gerade nur hören, Luise schüttelt gerade den Kopf, während Lydia erzählt.
Aber also für mich ist es so, mein Bruder war Künstler
Und der konnte wahnsinnig gut malen und zeichnen. Und daran habe ich mich immer orientiert. Und für mich war sozusagen diesen Schritt zu machen ein großes Wagnis, irgendwie anzufangen, halt einfach zu machen, worauf ich Bock habe. Mhm. Und einfach zu malen. Oder halt das zu versuchen. Und das ist einfach auch generell mein Zugang zu Kreativität ist sehr so, lass uns einfach mal gucken, was passiert. So, wenn wir mal anfangen, wird schon irgendwas passieren. Ich glaube sehr tief daran, dass der menschliche Wille ein Brennglas ist und das, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, einen krassen Effekt hat. Mhm. Und wenn man irgendwie sich vornimmt, ich will das irgendwie ausdrücken und ich will da irgendwie jetzt was zu machen, dann, man sieht es auch an dem Sienwochenende, dann passiert schon irgendwas. Und auch wenn man eigentlich nur vorhat zu chillen und zwischendurch ein paar Bilder zu malen, dann irgendwas wird schon dabei rauskommen. Und das macht mich sehr glücklich, dass das so ist.
Total schön. Ja. Ich finde, ihr seid total gut in diesem bei den Schlussworten. Von daher würde ich es jetzt auch genauso stehen lassen. Es war mir ein riesiges Vergnügen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Energie. Also für das und für das Zine sowieso oder für das Mega-Zine. Das ist wirklich großartig. Und hier nochmal die Empfehlung, sich das zu bestellen, wer es noch nicht gemacht hat. Und danke für eure Arbeit.
Wir freuen uns auch über dich, Ira.
Ja, genau. Wir freuen uns über den Podcast hier.
Das freut mich sehr. In diesem Sinne, erstmal tschüss.
Das war's für die heutige Folge. Die nächste Folge des Podcasts kommt am 14. März, voraussichtlich mit dem nächsten Interview. Wer das ist, werde ich dann erst verraten. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Schöne erste Frühlingstage, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist. Bis bald und tschüss.